Herr Ströbele, wenn 27 von 28 Mitgliedern einer breit aufgestellten Kohlekommission ein Konsenstreffen und einen Kohleausstieg bis 2038 beschließen, ist es dann nicht illegitim, wie es die Aktivistinnen getan haben, sich noch weiter gegen diesen Kompromiss zu stellen?
Nein, natürlich ist es legitim. Wir haben ja eine ähnliche Situation gehabt, auch nach der Vereinbarung etwa über das Ende der Atomkraft. Da gab es, und ich glaube noch bis zuletzt und noch heute, ja auch Leute, die das anders gesehen haben als sowohl der Kompromiss, der damals geschlossen worden ist unter Rot-Grün mit den Kraftwerksbetreibern, als auch dem Vertrag, der dann später von der Kanzlerin Merkel erneut geschlossen worden ist, nachdem sie den alten aufgehoben hatte. Also das ist ganz normal in der Demokratie, eine solche Auseinandersetzung, und dass man mit Kompromisse nicht unbedingt einverstanden sein muss, das gehört dazu.
Immer wieder ist zu hören, ein schnellerer Kohleausstieg würde massiv Arbeitsplätze in den Kohlerevieren gefährden. Muss man diese Ängste nicht ernst nehmen?
Ja, natürlich muss man die ernst nehmen. Aber es gab ja vorher und gibt heute ja noch eine Reihe von Alternativen, von anderen Vorschlägen als die, die jetzt in diesen Kompromiss da eingeflossen ist, wobei der ja immer noch nicht beschlossen worden ist von der Bundesregierung und schon gar nicht vom Bundestag. Aber die Möglichkeit, dass man noch bei, sagen wir mal, 2030 landet oder ähnliches. Diese Forderungen gab es ja vorher, die waren auch wohl begründet. Es kommt eben darauf an, wie schnell man Maßnahmen ergreifen kann und finanzieren kann, um das für die Bevölkerung und vor allen Dingen die, die da jetzt beschäftigt sind, erträglich zu machen.
Die Besetzung eines Baggers für einen schnelleren Kohleausstieg, wie bewerten Sie diese Aktion?
Ja, das ist ein bisschen zusätzlich zu dem, was ja sonst üblich war, dass man ein Gelände besetzt hat, sodass man da nicht weiterarbeiten konnte. Hier sind die auch noch auf den Bagger raufgegangen, wobei ich mich jetzt nicht so genau auskenne, wie groß der ist. Ich glaube, das ist kein gewöhnlicher, sondern so ein Riesenmonstrum. Und der Fehler jetzt an der Strafverfolgung ist, dass man gar nicht genau weiß, ob das ein wirklich begrenztes Besitztum gewesen ist, in das sie eingedrungen sind. Da gab es schon vorher Auseinandersetzungen darüber. Und weil da gar kein Zaun drumherum ist, ich war da noch nie, ich kann das nicht sagen, aber kein Zaun drumherum sein soll, deshalb hat man gesagt, das ist ja gar nicht strafbar, weil dann trifft der Paragraph des Hausfriedensbruchs gar nicht zu. Und ich kann dir nur recht geben, wenn es da keine klare Abgrenzung und Verhinderung des Zutrittes gibt, dann muss das Verfahren jetzt auch wieder scheitern. Umso verwunderlicher ist es, dass sich da eine Richterin gefunden hat, die sogar Untersuchungshaft verhängt hat.
Mehrtägige Untersuchungshaft und das, obwohl nur in Anführungszeichen Hausfriedensbruch vorgeworfen wird, wenn die Personalien nicht genannt werden, trotzdem gerechtfertigt?
Naja, das muss man einmal dogmatisch und einmal anhand der Paragraphen runterbuchstabieren, sich das angucken. Es gibt da einen Paragraphen 113 in der Strafprozessordnung, der vorsieht, dass man Untersuchungshaft auch dann verhängen kann, also auch wenn keine konkrete Fluchtgefahr vorliegt, wenn nicht feststellbar ist, wer die Personen sind. Also wenn die keine Angaben machen, dann ist eben möglicher Fa dieser Fall erreicht. Es sei denn, die sind irgendwie bekannt. Also andere verraten die oder sie sind stadtbekannt oder ortsbekannt. Dann darf man keine Untersuchungshaft verhängen, weil dann kann man ja grundsätzlich auch die strafrechtliche Klärung anstreben. Hier war das wohl so, dass keiner wusste, wie die, oder nicht keiner, aber jedenfalls die Behörden nicht wussten und das Gericht nicht wusste, wie die heißen. Deshalb laufen die in der Untersuchungshaft da auch unter Nummern. Aber zunächst waren es, glaube ich, 18 und von denen sind, glaube ich, heute dann 9 entlassen worden, weil die dann doch ihren Namen und Anschrift gegeben haben. Juristisch ist es eben so, das geht schon, weil die Untersuchungshaft, die muss ja begründet sein, entweder durch Wiederholungsgefahr bei schweren Straftaten, oder wenn das Verfahren nicht gesichert werden kann. Also es soll ja, es gibt ja ein allgemeines Interesse daran, vor allen Dingen der Strafverfolgung, das Interesse zu klären, was war da? War da eine strafbare Handlung? Und wenn ja, welche Konsequenzen hat das? Und das kann man natürlich nicht, wenn man keine Namen und keine Anschriften hat, weil da kann man auch keinen Prozess durchführen. Man weiß ja gar nicht mal, wohin man die Ladung schicken soll.
Weg noch von der juristischen Bewertung hin zur politischen Bewertung. Wie ist es zu bewerten, dass Personen mehrere Tage angedroht wird, jetzt sogar bis April in Untersuchungshaft sitzen für einen Hausfriedensbruch, falls es Hausfriedensbruch war?
Ja, das halte ich für unverhältnismäßig. Das ist jetzt wieder eine juristische Begründung. Das halte ich auch, man sagt wohl sonst in der Umgangssprache, für völlig unangemessen, sowas zu verhängen. Wenn ich mir vorstelle, dass die dann möglicherweise viele Wochen oder sogar zwei Monate in Haft sind für eine Sache, wo allenfalls, selbst wenn der Vorwurf, so wie er im Haftbefehl jetzt steht, sich als richtig herausstellen sollte, eine Geldstrafe vielleicht, und wenn es Jugendliche sind, dann allenfalls irgendeine Erziehungsmaßnahme oder sowas zu erwarten haben. Das darf man eigentlich nicht tun, weil dann vollzieht man ja mit der Untersuchungshaft schon eine Strafe, die überhaupt nicht in Betracht kommt.
Sie verfolgen jetzt als Beobachter schon sehr lange verschiedene soziale Bewegungen. Wie ist die jetzige Repression gegen die Klimaaktivistin ein bisschen auch historisch einzuordnen?
Na, das war immer schärfer und war auch mit etwas mehr Verständnis gegenüber den Demonstranten oder hier den Aktivisten, die ja durchaus berechtigte Interessen verfolgen und nicht persönliche, egoistische, vielleicht auch, weil jeder hat natürlich ein Interesse daran, das Klima zu schützen oder sollte es haben, aber die machen das ja im Interesse der Allgemeinheit. Die Kinder gehen auf die Straße und Schüler und gehen nicht in die Schule, sondern demonstrieren, weil sie sagen, das andere ist wichtiger. Das finde ich total okay und nachvollziehbar. Und auch hier finde ich das richtig und vernünftig, wenn die anderer Meinung sind, dass sie dafür demonstrieren können. Und zu demonstrieren gehört in unserer modernen Demokratie eben auch manchmal eine begrenzte Regelverletzung.
Der Kampf für Klimagerechtigkeit, wie sollte der fortgesetzt werden?
Na, der ist dringend erforderlich. Ich bin froh, dass dafür jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen, sondern jedes Jahr auch viele Zehntausende auf den Straßen, gerade auch hier in Berlin, sich zu Wort melden. Und inzwischen ist ja das Thema, das war ja vor Jahrzehnten noch völlig anders, ist das Thema ja überall angekommen, in allen Parteien eigentlich programmmäßig anerkannt. Das Problem ist nur, dass die sogenannten etablierten Parteien nichts tun oder fast nichts tun, um ihr eigenes Programm umzusetzen. Das sehen Sie bei Frau Merkel, die immer den Umweltschutz als ehemalige Umweltministerin hochgehalten hat, aber dann die Ziele total verfehlt hat und das ja auch zugibt, ohne schlechtes Gewissen.
Oder das sieht man auch bei Parteien wie den Grünen, die sich auf faule Kompromisse einlassen?
Naja, das ist eben immer die Frage, war mehr drin oder ist mehr drin? Und das kann man eigentlich so von außen immer schwer beurteilen. Natürlich wollen die Grünen, und das ist ja auch ihre Programmatik, da möglichst weitgehend die Ziele und möglichst schnell erreichen. Aber häufig ist es aus sachlichen Gründen auch so schnell nicht möglich oder auch aus Gründen von anderen Interessen, die auch wichtig sind. Also da muss man schon abwägen. Ich finde es nur völlig unerträglich, wenn eben eine Bundesregierung, wie die jetzige Bundesregierung, sagt, wir erkennen die Ziele an und wir wissen auch, es geht schneller, aber wir tun nichts, um die Ziele oder viel, viel zu wenig, um die Ziele zu erreichen. Das geht nun gar nicht. Dann gibt die Politik ihre Glaubwürdigkeit auf.
Bis wann wäre ein Kohleausstieg machbar und notwendig?
Also ich bin kein Fachmann, aber ich stehe hinter der Forderung 2030, vielleicht auch noch ein paar Jahre vorher.
Das sagt Hans-Christian Ströbele, langjähriger Bundestagsabgeordneter der Grünen. Mit ihm haben wir über die Repression gegen Aktivistinnen gesprochen, die in Untersuchungshaft sitzen, weil sie im Lausitzer Braunkohlerevier einen Bagger besetzt haben.